mitgeteilt, dass er heute auf seine einleitenden Ausführungen verzichten möchte. Da es sich aber um die erste Befragung des Bundeskanzlers in dieser Wahlperiode handelt, möchte ich noch einige Hinweise zum weiteren Ablauf geben. Für die Befragung des Bundeskanzlers sind insgesamt 60 Minuten vorgesehen. Eine Verlängerung ist nach unserer Geschäftsordnung nicht möglich. Sie können Fragen zum Geschäftsbereich des Bundeskanzlers, zu den Kabinettssitzungen und allgemeine Fragen an den Bundeskanzler richten. Alle Fraktionen erhalten hierfür in mehreren Runden nacheinander das Wort, beginnend mit der größten Oppositionsfraktion. Jetzt für die Hauptfrage und die Antwort stehen jeweils eine Minute zur Verfügung. Für eine Nachfrage des Fragestellers und die Antwort darauf dann jeweils 30 Sekunden. Weitere Nachfragen von anderen Abgeordneten sind in der Befragung des Bundeskanzlers nicht möglich. Ich bitte jetzt dann im Nachfolgenden alle vorab, auch den Bundeskanzler, die vereinbarten Zeiten einzuhalten, damit auch möglichst viele Fragen in Fragerunden beantwortet werden können. Wir beginnen jetzt mit der Befragung des Bundeskanzlers. Und das Wort hat zunächst für die AfD-Fraktion Bernd Baumann.
Herr Bundeskanzler, die Asylzahlen schwanken mit der Weltpolitik. Derzeit gehen sie zurück. Denn in Syrien und der Türkei sind die Verhältnisse stabiler und Tunesien kontrolliert seine Grenzen. Alle EU-Staaten verzeichnen den gleichen Rückgang seit 2023 um über 40%. Mit ihrer Politik hat das nichts zu tun. Die neuen Zahlen sind aber immer noch viel zu hoch und können jederzeit neu explodieren. Deswegen haben Sie ja den Wählern versprochen, wörtlich, ich werde am ersten Tag mit der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, alle Versuche illegaler Einreise zurückzuweisen. Das ist, sagten Sie, ein faktisches Einreiseverbot, ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Im Mai und Juni kamen jetzt unter Ihrer Regierung wieder 15.000 neue Asylantragsteller und nur 284 Asylsucher wurden zurückgewiesen. Nur 2%, 98% kommen weiter durch. Herr Bundeskanzler, warum haben Sie Ihr zentrales Wahlkampfversprechen so eklatant gebrochen?
Herr Baumann, ich habe wie im Bundestagswahlkampf diskutiert, unmittelbar nachdem wir die Regierungsverantwortung übernommen haben, den Bundesinnenminister gebeten, an den deutschen Außengrenzen verstärkte Grenzkontrollen durchzuführen. Diese Grenzkontrollen werden seitdem verstärkt durchgeführt. Ich will daran erinnern, dass schon die Vorgängerregierung auch von den Möglichkeiten solcher Grenzkontrollen Gebrauch gemacht hat. Die Asylbewerberzahlen gehen zurück, das ist richtig. Wir sind aber auch als Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren das Land gewesen mit den mit Abstand höchsten Antragstellerzahlen. Diese Zahlen gehen jetzt im Vorjahresvergleich um über 40% zurück. Es hat eine große Zahl von Zurückweisungen gegeben an den deutschen Staatsgrenzen. Ich habe heute Morgen in meinem Debattenbeitrag darauf hingewiesen, dass wir eine sehr große Zahl von vollstreckbaren Haftbefehlen vollstrecken konnten. Das, was wir also an den Außengrenzen machen, hat Erfolg. Ich will allerdings auch sagen, es ist auf Zeit begrenzt. Wir brauchen zusammen, gemeinsam mit den europäischen Nachbarn, europäische Lösungen. Und an diesen europäischen Lösungen arbeiten wir.
Herr Baumann, bitte die Nachfrage.
Danke. Herr Bundeskanzler. All die Morde, die Messerkriminalität, die Vergewaltigung durch sogenannte Flüchtlinge, die unzähligen Opfer, die Angst von Millionen. Das alles war nur möglich, weil eine CDU-Regierung die Grenzen für unkontrollierte Masseneinwanderung geöffnet hat. Wann endlich, Herr Bundeskanzler Friedrich Merz, stellen Sie sich da vorne mal hin und entschuldigen sich im Namen Ihrer Partei für die furchtbaren Verbrechen und gigantischen Fehlentscheidungen, die Ihre CDU über unser Deutschland hat hereinbrechen lassen?
Herr Kollege, ich will zunächst einmal sowohl in der Art Ihrer Formulierung als auch in der Fragestellung selbst diese Vorwürfe mit Entschiedenheit zurückweisen. Es hat in den Jahren 2015 folgende Entscheidungen gegeben, die wir heute vermutlich in der ganz großen Mehrheit hier in diesem Haus so nicht mehr treffen würden. Es hat damals eine humanitäre Katastrophe gegeben, auf die Deutschland eine Antwort gegeben hat. Mit denen, die nach Deutschland gekommen sind, sind Flüchtlinge gekommen, die ein hartes persönliches Schicksal in ihren jeweiligen Herkunftsländern hatten. Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, dass wir diese humanitäre Verpflichtung wahrgenommen haben und sie auch in Zukunft wahrnehmen werden. Wenn damit einhergeht, und das wissen wir heute besser als damals, wenn damit einhergeht, auch die Einwanderung von potenziellen Straftätern, dann wissen Sie, dass die Vorgängerregierung genauso wie diese Regierung sehr viele Maßnahmen unternimmt, auch auf den Weg gebracht hat, um diese Kriminalität in den Griff zu bekommen. Wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, aber das sind nicht nur ausländische Straftäter oder Straftäter mit Migrationshintergrund. Das sind auch Straftäter, die seit Jahren, Jahrzehnten in Deutschland leben, deutsche Staatsbürger sind, nie woanders gelebt haben. Gegen diese Art der Kriminalität werden wir energisch vorgehen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass diese Bundesregierung ihren Verpflichtungen in dieser Richtung auch gerecht wird.
Dann kommen wir jetzt zum zweiten Fragesteller. Es ist aus der SPD-Fraktion Sebastian Roloff.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, die deutsche Stahlindustrie ist in einer sehr angespannten Situation. Man könnte auch sagen, in Gefahr. Es liegt einerseits auch wieder an den Energiepreisen, andererseits zum Beispiel durch eine Wettbewerbssituation, die krass subventioniert. Stahl ist unserer Meinung nach systemrelevant, sowohl natürlich was die Industrie und die Arbeitsplätze betrifft, aber auch was die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zum Beispiel betrifft. Deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie mit der SPD und ich hoffe auch der Bundesregierung dieses Bekenntnis zur Stahlindustrie in Deutschland teilen und wie Sie zur Idee des Bundesfinanzministers zur Durchführung eines Stahlgipfels zur Besprechung der Rahmenbedingungen stehen.
Kollege Roloff, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil sie mir Gelegenheit gibt, einmal etwas ganz Grundsätzliches zu dieser Grundstoffindustrie und hier zur Stahlindustrie zu sagen. Wir haben alle, so hoffe ich jedenfalls, ein gemeinsames Interesse daran, dass die Stahlproduktion in Deutschland auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter möglich bleibt. Ich möchte Deutschland nicht abhängig sehen von Stahlimporten aus anderen Ländern, gleich wo diese Länder sein mögen, ob in Europa, in Amerika oder in China. Deutschland muss eine eigene Stahlindustrie haben. Wir wollen deswegen sehr viel unternehmen, um das auch zu ermöglichen. Sie wissen vermutlich, dass ein prominentes Unternehmen vor wenigen Tagen auch mitgeteilt hat, dass es die Bemühungen um eine Direktreduktionsanlage eingestellt hat, weil dies kostenmäßig nicht darstellbar sei. Ich stehe im engen Dialog mit den Stahlunternehmen in Deutschland, mit der Branche, und ich darf das, glaube ich, hier sagen, weil es auch öffentlich war. Ich habe gerade gestern mit dem IG Metall Hauptvorstand eine gute Stunde genau über dieses Thema hier in Berlin gesprochen. Ich habe den Vorschlag noch einmal auch vorgetragen bekommen, zu einem Stahlgipfel einzuladen. Ich habe von meiner Seite aus zugesagt, dieses sehr wohlwollend zu prüfen. Bei einem solchen Gipfel muss allerdings auch ein Ergebnis herauskommen. Wenn wir uns nur treffen, um uns zu treffen und schöne Bilder zu machen, dann wird ein solcher Gipfel kein Ergebnis bringen. Ich möchte, dass wir ein Ergebnis haben, und wenn ein Ergebnis möglich ist, werde ich dazu auch einladen.
Herr Roloff, haben Sie noch eine Nachfrage?
Ja, ich danke Ihnen sehr für diese beiden dezidierten Rückmeldungen. Ich darf dementsprechend fragen, ob Sie auch bereit sind, mit uns die entsprechenden Maßnahmen im Koalitionsvertrag, die die Stahlindustrie stützen würden, zeitnah umzusetzen und bei Bedarf mit Blick auf die Rahmenbedingungen, wie gesagt, darüber auch hinauszugehen.
Ja, selbstverständlich, Herr Kollege. Die Vereinbarungen, die im Koalitionsvertrag getroffen worden sind, sind natürlich auch für mich politisch bindend. Wir wollen ein gemeinsames Ziel erreichen, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie insgesamt zu stärken. Und dazu gehört eben eine solche Kernindustrie wie die deutsche Stahlindustrie ganz fundamental dazu. Ich werde alles tun, um das Ziel zu erreichen und selbstverständlich mit Ihrer Bundestagsfraktion, mit meiner eigenen in der Regierung über diese Themen sprechen. Ich möchte eine Lösung.
Wir kommen jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Fragestellerin ist Julia Verlinden.
Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Deutschland brennt, leider im wahrsten Sinne des Wortes, denn uns brennt in unseren Wäldern. Und gleichzeitig erreichen uns dramatische Bilder aus Texas, wo Kinder in den Wassermassen ertrinken, die ihre Sommerferien genießen wollten. Deutschland ist eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt. Deutschland gilt als bisher als verlässlicher Partner international und ist eine völkerrechtlich verbindliche Verantwortung eingegangen für den Klimaschutz. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Wirtschaft und ja auch für die Natur und für den Boden, von dem wir leben. Ihnen wird jedoch vom Expertenrat für Klima attestiert, dass von Ihrem Koalitionsvertrag kein nennenswerter Impuls ausgeht, um die Klimaziele zu erreichen. Ihre Wirtschaftsministerin hat kürzlich das Klimaziel für 2045 in Frage gestellt. Ihr Umweltminister widerspricht sehr klar dieser Aussage. Letzte Woche haben Sie, Herr Bundeskanzler, sich selbst skeptisch gezeigt, ob Deutschland in spätestens 20 Jahren klimaneutral sein soll. Daher meine Frage, was ist Ihre Position? Stehen Sie auf der Seite Ihrer Wirtschafts- oder Ihres Umweltministers?
Frau Kollegin, diese Bundesregierung steht zu den Zielen des Klimaschutzes, die wir national, europäisch und international vereinbart haben. Es gibt hier keinen Dissens. Es gibt allenfalls die Frage, ob wir das denn tatsächlich so erreichen können, wie wir es uns vorzeitig gemeinsam vorgenommen haben. Wenn dies möglich ist, tun wir alles, um es zu ermöglichen. Aber darf ich mir einen Hinweis erlauben? Deutschland hat ungefähr 1% der Weltbevölkerung. Wir stellen ungefähr 2% des Problems dar, was CO2-Emissionen betrifft. Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf dieser Welt weniger geschehen, würde kein einziger Waldbrand weniger geschehen, würde keine einzige Überschwemmung in Texas weniger geschehen. Wenn wir hier gemeinsam etwas erreichen wollen, dann müssen wir es gemeinsam und international tun. Und deswegen will ich diese Gelegenheit nutzen, ausdrücklich zu begrüßen, dass die EU-Kommission in der letzten Woche den Vorschlag gemacht hat, dass auch wir aus Deutschland heraus Klimaprojekte in anderen Teilen der Welt unterstützen können und dies angerechnet wird auf die deutschen Bemühungen. Denn manchmal ist an anderer Stelle in der Welt mit geringeren Grenzkosten sehr viel mehr zu erreichen, als wenn wir hier mit hohen Beträgen das letzte Kilo CO2 vermeiden und versuchen, hier zu entsprechenden Entscheidungen zu kommen. Wir stellen es also auch in diesem internationalen Kontext.
Frau Kollegin, Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich sehe allerdings in Ihrer Antwort nicht, dass Sie diese völkerrechtlich verbindliche, international zugesagte Verantwortung wahrnehmen möchten. Oder Sie können es nicht. Wenn Sie Unterstützung brauchen, sagen Sie Bescheid. Aber ich höre kein klares Bekenntnis bei Ihnen heraus, dass Sie möchten, dass die Menschen in unserem Land vor Hitze, Dürre, Überschwemmung und Bränden geschützt werden und dass Sie diese Verantwortung auch international ausreichend wahrnehmen wollen. Daher frage ich Sie noch einmal, warum muss Deutschland bis spätestens 2045 und nicht erst 2050 klimaneutral sein?
Frau Kollegin, erlauben Sie mir die Wiederholung des ersten Satzes meiner Antwort auf Ihre erste Frage. Wir stehen zu diesen internationalen Verpflichtungen. Das steht im Koalitionsvertrag, und auch an dieser Stelle werden wir den Koalitionsvertrag einhalten. Wir werden alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Ich stelle Ihnen allerdings nicht in Aussicht, dass wir damit eine Deindustrialisierung unseres Landes einhergehen lassen. Das Gegenteil ist richtig. Wir wollen Klimaschutz und Industriestandort miteinander verbinden, und darauf ist das gesamte Bemühen der Bundesregierung gerichtet, auch mein persönliches.
Ich darf an dieser Stelle noch mal auf die vereinbarten Antwortzeiten hinweisen, dass wir auch versuchen, das Zeitfenster von einer Minute für die erste Antwort und 30 Sekunden für die zweite Antwort einzuhalten, damit die Fraktionen auch möglichst viele ihrer Fragen stellen können. So, wir kommen dann zum nächsten Fragesteller. Das ist für die Fraktion CDU/CSU. Nein. Doch. Tillmann Kuban. Also zur Erklärung, handgeschriebene Zettel. Da habe ich jetzt gerade ein Problem, diesen handgeschriebenen Namen zu entziffern. Tillmann Kuban.
Frau Präsidentin, wir verzeihen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, die ersten Wochen haben Sie starke Signale gesetzt für mehr Zusammenarbeit und mehr Einigkeit in Europa. Sie haben deutlich gemacht, dass Sie bereit sind, Europa zusammenzuführen und zusammenzuführen. Und mit Blick auf die nächsten Wochen würde ich gerne von Ihnen wissen, welche konkreten Initiativen Sie planen bzw. Sie auch mit der EU-Kommission gemeinsam von der EU-Kommission erwarten, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft in Deutschland und Europa zu stärken und die Arbeitsplätze hier bei uns zu erhalten.
Herr Kollege, vielen Dank auch für diese Frage. Ich bemühe mich seit langer Zeit mit der EU-Kommission einen Weg aufzuzeigen, wie wir vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie in den Mittelpunkt der Politik dieser Europäischen Union stellen können. Und ich kann das heute mit Dankbarkeit feststellen. Die EU-Kommission ist auf diesem Weg. Sie macht die ersten Vorschläge. Ich habe das in meiner Rede heute Morgen angesprochen, auch mit entsprechenden Vorschlägen zum Abbau, zum Rückbau der europäischen Bürokratie. Das ist aus meiner Sicht dringend notwendig. Und wir begeben uns auf den Weg der Vertiefung des europäischen Binnenmarktes. Uns liegen dazu Berichte vor von Herrn Letta, von Herrn Draghi, die sehr vielversprechend sind. Wir müssen sie aber auch umsetzen. Und wir sind dabei mit einer engen Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten, die besonders betroffen sind. Und ich nenne hier nur beispielhaft die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, unsere Nachbarn in Italien, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit wir einen guten Abschluss in den Handelsgesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika hinbekommen. Denn täuschen wir uns bitte nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das nicht gelingt, dann werden viele Anstrengungen, die wir hier gemeinsam unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes zu stärken, übermäßig konterkariert durch das, was an Schaden eintritt, wenn wir zu einem solchen Abkommen nicht kämen.
Herr Kuban, Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage.
Ja, Sie haben die Handelspolitik angesprochen. Und als Exportnation sind wir ja im Wesentlichen auch davon abhängig, auf offene Märkte zugehen zu können. Von daher wäre meine Nachfrage, inwieweit Sie Möglichkeiten im Rat sehen, weitere Handelsabkommen auf den Weg zu bringen und auch zum Abschluss zu bringen.
Vordringliche Aufgabe der Europäischen Union wird sein, jetzt das Abkommen mit den südamerikanischen Staaten, das den Namen Mercosur-Abkommen trägt, in Kraft zu setzen. Darüber wird seit 25 Jahren verhandelt. Wenn es uns nicht gelingt, dieses ausverhandelte Abkommen jetzt in Kraft zu setzen, wird die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union auf der ganzen Welt leiden, wenn es um weitere Handelsabkommen geht. Und wenn wir es schaffen, gibt es eine große Zahl von Ländern, die daran interessiert sind, mit der Europäischen Union solche Handelsverträge abzuschließen. Aber meine absolute Priorität ist, jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass Mercosur in Kraft treten kann.
Die nächste Fragestellerin für die Fraktion Die Linke, Tamara Matzi.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Merz. Die Sonderberichterstatterin Frau Dr. Suthoff hat neben ausführlichem Bericht die Maskenbeschaffung zur Corona-Zeit durch das Bundesgesundheitsministerium auch durch Entspan untersucht. Bei Frau Maischberger unterstellten Sie, Frau Dr. Suthoff, eine politische Intention. Nun stellt sich heraus, dass der Staat durch Verwendung der Erkenntnisse des Suthoffs-Berichts zum ersten Mal Prozesse gewinnt. Außerdem wurde Frau Suthoff vom Bundesgesundheitsministerium zu unrechter Falschaussage bezichtigt, wie heute bekannt wurde. Halten Sie vor diesem Hintergrund weiterhin an Ihrer Einschätzung der parteipolitischen Intention fest, auch mit dem Wissen, dass mit dem Bericht der Schaden von Gerichtsprozessen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro gemindert werden könnte, den Ihre Partei verursacht hat?
Frau Kollegin, der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ja heute Morgen in seinem Beitrag hier ausführlich auf diese Vorwürfe geantwortet. Ich will aus meiner Sicht auch noch einmal sagen, Ich teile die Einschätzung, die Jens Spahn hier heute vorgetragen hat. Und ich habe keinen Zweifel an der Richtigkeit seiner Aussagen und seiner Bewertung dieser Vorgänge, die wir heute so ein bisschen mit leichter Hand aus der Rückschau anders beurteilen können, als damals in der Krisensituation, als schnell gehandelt werden musste. Das ist ein zentraler Unterschied. Und wissen Sie, zu Frau Suthoff nur eine Bemerkung. Wenn sie wirklich darum bemüht gewesen wäre, einen Bericht zu verfassen, der alle Seiten betrachtet, dann hätte sie wenigstens auch einmal die Gelegenheit genommen, mit Jens Spahn über diese Themen zu sprechen. Allein die Tatsache, dass eine als Sonderermittlerin eingesetzte Person es nicht für richtig hält, mit dem Betroffenen zu sprechen, verletzt nach meinem Rechtsempfinden fundamentale Rechte in einem rechtsstaatlichen Verfahren, wo auch der Betroffene einmal das Recht haben sollte, gehört zu werden. Und deswegen bleibe ich bei meiner Einschätzung. Ja.
Frau Masi, Sie haben noch mal die Möglichkeit zur Nachfrage. Ich will aber noch mal an die vereinbarte Antwortzeit erinnern. Bitte schön.
Ja, danke. Es ist Matzi übrigens. Herr Merz, Ihre Aussage überrascht mich doch sehr. Wenn man den Bericht liest, merkt man, dass es Frau Dr. Suthoff vor allem darum ging, Schaden für den Steuerzahler gering zu halten. Deshalb meine Nachfrage, haben Sie den Bericht überhaupt persönlich gelesen?
Frau Kollegin, ich habe den Bericht gelesen und habe an meiner Bewertung dazu nichts zu ändern.
Wir kommen dann jetzt zur zweiten Fragerunde der Fraktionen. Wir beginnen wieder mit der AfD-Fraktion. Fragesteller ist live Erik Holm.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, Ihre bisherige Amtszeit steht ja unter dem Motto versprochen, gebrochen. Sie haben die Schuldenbremse demontiert. Sie wollten weniger Stellen in der Bundesregierung. Es sollen ja 200 mehr werden. Und die Stromsteuersenkung für alle fällt aus. Das macht natürlich enormen Unmut bei den Bürgern und auch in der Wirtschaft. So sagt der Mittelstandschef Christoph Ahlhaus, wenn man in weniger als 100 Tagen der Koalition das Vertrauen der Leistungsträger in diesem Land verspielt, kann die Wirtschaftswende nicht gelingen. Und auch Ihr Parteikollege Ministerpräsident Wüst ist sauer. Eine niedrigere Stromsteuer für alle sei, so wörtlich, ein zentrales Entlastungsversprechen der Bundesregierung gewesen. Und er sagt weiter, die finanzielle Situation des Bundes war allen Parteien bekannt, als dieses Versprechen auch im Koalitionsvertrag verankert wurde. Herr Bundeskanzler, da hat Herr Wüst doch recht, oder nicht?
Kollege Holm, noch größere Verunsicherung in der Bevölkerung löst aus, wenn die Darstellung des Sachverhaltes mit dem Sachverhalt nicht übereinstimmt. Wir entlasten zum 01.01.2026 um rund 10 Milliarden Euro die privaten Haushalte und die Unternehmen von Stromkosten und von Energiekosten auch bei Gasbezug. Das ist eine Entlastung, die ungefähr 75% der Entlastung entspricht, die wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, der übrigens in jeder Hinsicht unter Finanzierungsvorbehalt stand, in jeder Hinsicht. Deswegen geht der Vorwurf eines Wahlbetruges oder eines gebrochenen Versprechens hier vollkommen ins Leere. Wir haben an jeder Stelle immer gesagt, es steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Und wir haben in der von uns ja auch veröffentlichten Beschlussfassung des Koalitionsausschusses in der letzten Woche zugesagt, dass wir die verbleibenden 25% der Entlastung nachholen, sobald uns das die öffentlichen Haushalte erlauben. Und dazu stehen wir. Und das ist die ganze Wahrheit dessen, was Sie hier gerade vorgetragen haben.
Herr Holm, Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage.
Vielen Dank. Ich stelle also fest, es gibt hier einen Dissens innerhalb der CDU. Herr Wüst sprach von einem zentralen Entlastungsversprechen der Bundesregierung. Und es ist für uns natürlich auch nicht nachvollziehbar, dass es hier kein Geld geben soll für kleine Bürger, für kleine Handwerker, wenn wir allein sehen, dass Sie den Habeck'schen Subventionsirrsinn 1:1 weitertreiben. 15 Milliarden für Wärmepumpen, 17 Milliarden unter anderem für noch mehr Windindustrieanlagen, sind 32 Milliarden Euro, das allein. Herr Merz, Sie wollen den Bürgern wirklich allen Ernstes sagen, dass da keine 5,4 Milliarden Euro Entlastung für die Bürger möglich sein soll?
Herr Kollege, gehen Sie davon aus, dass wir in der letzten Woche intensiv gerungen haben um die Frage, ob es nicht doch möglich ist, diese zusätzliche Entlastung auch schon zum 01.01.2026 in Kraft zu setzen. Dass wir allerdings beim Klima- und Transformationsfonds, und auf den spielen Sie vermutlich an, bereits umfassende Veränderungen vorgenommen haben und weiter vornehmen werden, allerdings an rechtliche Zusagen gebunden sind, die wir auch einhalten werden, wenn es um den Schutz des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger geht, die zum Beispiel jetzt Anträge gestellt haben auf die Bezuschussung von Wärmepumpen. Anders als Sie in Ihrer Frage suggerieren, wir werden uns an diese rechtlichen Zusagen halten. Wir werden allerdings für die Zukunft überprüfen, ob es nicht eine deutliche Reduktion möglich, eine solche Möglichkeit gibt. Aber die Zusagen, die wir gegeben haben, die werden wir juristisch bindend einhalten.
Wir kommen jetzt zur nächsten Fragestellerin. Es ist für die SPD-Fraktion Frau Heike Heubach. Und wir werden entsprechend auch die Frage und die Antwort jeweils übersetzen, Frau Heubach. Dolmetschen. Ist richtig.
Herr Bundeskanzler, Sie haben vor kurzem erklärt, jährliche Steigerungsraten bei der Eingliederungshilfe von bis zu 10% seien, ich zitiere, nicht länger akzeptabel. Damit stellen Sie die Leistungen für Menschen mit Behinderungen pauschal in Frage und erklären den Sozialstaat zur Belastung. Und das, obwohl diese Ausgaben den demografischen und tariflichen Realitäten sowie der verfassungsrechtlichen Teilhabepflicht entsprechen. Wir, die SPD-Fraktion, stehen voll und ganz hinter der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, genauso wie für Kinder und Jugendliche. Diese Leistungen dürfen keinesfalls gekürzt werden, denn Menschen mit Behinderungen sind selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft. Wie ist Ihre Position und die der Union-Fraktion dazu? Warum soll ausgerechnet die Eingliederungshilfe gekürzt werden?
Frau Kollegin, da dies heute Morgen in der Debatte schon einmal eine Rolle gespielt hat, bin ich Ihnen auch für diese Frage besonders dankbar. Ich will deswegen hier noch einmal feststellen, ich stelle hier keine Kürzung der Eingliederungshilfen zur Diskussion. Ich will das hier sehr klar und sehr deutlich sagen. Ich bin übrigens, damit Sie das vielleicht auch wissen, ich bin in meinem Wahlkreis seit vielen Jahren im Beirat eines der größten Behinderteneinrichtungen. Und ich weiß um das Schicksal dieser Menschen. Ich weiß um die Chancen, die sich auch mit diesem Gesetz verbinden. Und ich werde das deshalb auch nicht in Frage stellen. Das Einzige, was ich sage, ist, dass wir Acht geben müssen auf die immer weiter steigenden Belastungen der Städte und Gemeinden in Deutschland. Und Sie haben die Themen genannt. Das ist ja auch die Jugendhilfe. Das ist die Eingliederungshilfe. Es sind viele andere Bereiche, die in den letzten Jahren teilweise im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr steigen und wir irgendwann die Frage stellen müssen, ob diese Systeme nicht besser, effizienter, preisgünstiger gemacht werden können, ohne damit das Leistungsniveau infrage zu stellen. Dass wir Menschen mit Behinderung, dass wir jungen Menschen aus schwierigem sozialem Umfeld, dass wir denjenigen, die in den Schulen Schwierigkeiten haben, helfen, steht für mich vollkommen außer Frage. Und das werde ich auch in Zukunft genauso beantworten.
Frau Kollegin, Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Antwort. Dann würde ich Sie noch einmal fragen, zu erläutern, wie Sie sich konkret für Menschen mit Behinderung einsetzen, Barrieren abbauen und Inklusion ausbauen möchten, so wie es die UN-Behindertenrechtskonvention ja auch vorsieht.
Wenn ich das, was ich gerade angesprochen habe, auch aus meiner persönlichen Anschauung richtig wiedergebe, dann glaube ich, können wir gemeinsam miteinander feststellen, dass es wenige Länder auf der Welt gibt, die Menschen mit Behinderung schon heute so viele Chancen geben und so viele Möglichkeiten geben, am sozialen Leben teilzunehmen, wie die Bundesrepublik Deutschland dies seit Jahren und Jahrzehnten tut. Dass wir immer noch mehr tun können, ist keine Frage. Aber wir sollten darüber in Ruhe sprechen. Ich habe das auch den Ministerpräsidenten angeboten bei einer Einladung, die ich ausgesprochen habe, mit den Ministerpräsidenten über diese Themen zu sprechen, mit den Städte- und Gemeindebund, mit dem Landkreistag, mit den Kostenträgern, dass wir hier zu einer guten Zukunftsperspektive für Betroffenen kommen und gleichzeitig die finanzielle Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates nicht überfordern.
Die nächste Fragestellerin für Bündnis 90 Die Grünen, Agnieszka Brugger.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler. Seit der brutalen russischen Vollinvasion steht Kiew und viele andere ukrainische Städte unter solchen Beschuss von Drohnen, Raketen und Bomben durch Putin wie noch nie. Und Donald Trump hat ja auch die zivilen Projekte in der Ukraine gekürzt. USAID, Krankenhäuser, Stromversorgung, auch Waffenlieferungen scheinen abhängig zu sein von der Tageslaune des US-amerikanischen Präsidenten. Und angesichts dieser brutalen Lage ist es nicht die Zeit für markige Sprüche und schöne Bilder, sondern es braucht das größte Hilfspaket ever. Und zwar von der zivilen Unterstützung über massive Sanktionsverschärfung und über die dringend benötigte Waffen- und Munitionslieferung. Wo ist das Paket? Ja.
Frau Kollegin Brugger, in der gebotenen Kürze und damit unvollständig. Aber ich habe in den letzten Wochen 3 persönliche Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten gehabt und mehrere Telefonate. Ich habe darauf gedrängt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sowohl in der militärischen Hilfe als auch in der zivilen Hilfe für dieses Land weiter an Bord bleiben. Erste kleine Erfolge konnten wir in den letzten Tagen erzielen. Die amerikanische Militärhilfe wird im Wesentlichen weitergeleistet und nicht gestoppt. Wir werden morgen in Rom bei der Konferenz, zu der die Ministerpräsidentin Italiens eingeladen hat, genau über diese Themen weiter sprechen. Und ich kann Ihnen versichern, wir werden auch aus der Bundesregierung heraus alles tun, um diesem geschundenen Land weiter zu helfen, zivil, militärisch, politisch, militärisch und finanziell. Was wir tun können, leisten wir. Ich habe darüber heute Morgen gesprochen, wiederhole es gerne hier. An unserer Hilfe wird es nicht scheitern.
Frau Kollegin, Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage.
Vielen Dank. Reden hilft nicht. Als Grüne haben wir bei der Ausnahmeregelung zur Schuldenbremse ja die Unterstützung für die völkerrechtswidrig angegriffenen Staaten reinverhandelt. Jetzt sind eine Reihe von Haushaltstiteln, zum Beispiel im Auswärtigen Amt, aus denen Hilfsprojekte für die Ukraine geleistet werden, von Ihnen nicht unter diese Ausnahmeregelung eingeführt worden. Warum sagen Sie dann, dass Sie alles tun und wollen Sie das vielleicht nicht an der Stelle ändern, damit es da auch die Mittel gibt, die es braucht?
Ja, Frau Kollegin, der Sachverhalt ist etwas komplizierter. Die Bereichsausnahme, die wir für den Einzelplan 14, also für den Verteidigungshaushalt, eröffnet haben, eröffnet auch diese Hilfen. Ob wir damit Hilfsleistungen ersetzen können, die von den Amerikanern zum Beispiel bei der humanitären Hilfe nicht mehr geleistet werden, wird geprüft. Ich will Ihnen allerdings sagen, unsere Hilfe an der Ukraine wird weder an finanziellen Möglichkeiten scheitern, noch an personeller Unterstützung scheitern. Das Einzige, wo wir zurzeit wirklich einen Engpass haben, ist in der Produktion von militärischem Gerät, von Waffen und von Munition. Und deswegen gehe ich auch auf die amerikanische Regierung zu und frage, ob wir da möglicherweise Verabredungen mit Amerika treffen können, um die Ukraine hier auch zum Beispiel mit weiteren Luftabwehrsystemen zu unterstützen. Das ist alles in einem engen Dialog sowohl zwischen den Häusern der Bundesregierung als auch mit der amerikanischen Regierung auf dem Weg. Ich tue alles, damit wir dieses Ziel hier gemeinsam erreichen.
Für die Unionsfraktion ist der nächste Fragesteller Johannes Volkmann.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler. In den letzten Wochen haben Sie und Bundesaußenminister Wadephul sich ja sehr intensiv für die Festigung der transatlantischen und europäischen Bündnisse Deutschlands eingesetzt. Angesichts der wachsenden russischen Aufrüstung, welche nächsten Schritte plant die Bundesregierung zur Stärkung unseres gemeinsamen europäischen Bündnisses zur Sicherung des Friedens in Europa?
Vielen Dank, Herr Kollege Volkmann, für diese Frage. Es ist in der Tat so, dass zurzeit, und vielleicht ordnen wir das nicht immer in der aktuellen tagespolitischen Diskussion richtig ein, zurzeit steht sehr viel auf dem Spiel. Und wir haben in der vorletzten Woche auf dem NATO-Gipfel Entscheidungen getroffen, die wir ohne die Grundgesetzänderung in der Bundesrepublik Deutschland, ich habe es heute Morgen gesagt, vermutlich so nicht hätten treffen können, weil wir da ein bisschen der Schrittmacher auch für den europäischen Teil der NATO gewesen sind. Mir geht es jetzt zunächst einmal darum, Amerika an Bord zu halten, Amerika im Bündnis zu halten, Amerika in der Bündnisverpflichtung zu halten. Aber selbstverständlich müssen wir in der längeren Perspektive in Europa mehr tun für unsere eigene Verteidigung. Darüber gibt es in den osteuropäischen Ländern ein größeres Gefahrenbewusstsein als in der zentralen Mitte Europas. Wir müssen gemeinsam hier entsprechende Schritte in die Zukunft gehen. Und dass wir in der Europäischen Union heute über Verteidigungspolitik sprechen, ist für sich genommen ein großer Fortschritt. Aber dem müssen jetzt auch entsprechende Taten folgen, bis hin zum europäischen Haushalt. Das werden schwierigste Verhandlungen werden. Wir müssen hier neue Prioritäten setzen.
Herr Kollege, Sie haben noch eine Nachfrage.
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Könnten Sie in dem Kontext vielleicht besonders darlegen, wie Sie die Beziehungen zu London stärken wollen und insbesondere, wie wir Großbritannien in eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur besser einbinden können?
Ja, das tue ich sehr gerne, denn ich sehe mit großer Freude, dass die britische Regierung in der Außen- und Sicherheitspolitik den Schulterschluss mit Europa, mit dem Kontinent, mit der Europäischen Union sucht. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich bis heute sehr bedauere, dass Großbritannien aus der Europäischen Union ausgeschieden ist. Aber wenn Sie wenigstens im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik mit uns jetzt wieder zusammenarbeiten, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Der Premierminister Keir Starmer will das. Ich habe eine Einladung angenommen, ihn in der übernächsten Woche in London auch zu besuchen. Wir werden auch über ein deutsch-französisches Partnerschaftsabkommen sprechen. Ich suche den engen Schulterschluss nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch mit Großbritannien, weil dieses Land für die Sicherheit Europas von zentraler strategischer Bedeutung ist. Und deswegen suche ich jede Möglichkeit einer guten Zusammenarbeit mit Großbritannien.
Der nächste Fragesteller für die Fraktion Die Linke, Ulrich Toten.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bedanke mich auch beim Mikrofon. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich habe in der vergangenen Woche ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst bekommen. Da ging es um die Rechtmäßigkeit der Angriffe Israels und der USA auf den Iran. Das Ergebnis war nicht überraschend, aber doch frappierend vielleicht, nämlich dass die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit völkerrechtswidrig waren. Meine Frage an Sie ist jetzt, ändert das Ihre Haltung zu dem Gutachten, also ändert das Ihre Haltung zu den Angriffen? Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie jetzt daraus, um der Erosion des internationalen Völkerrechts durch die Unterstützung oder Gutheißung solcher Angriffe, der Schaden, der da entsteht, den zu minimieren?
Herr Kollege, ich muss zugeben, ich kenne das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages nicht. Richtig ist gleichwohl, dass die Frage der völkerrechtlichen Legitimation dieser Angriffe auf das Atomwaffenprogramm des Iran geklärt werden muss. Ich will allerdings aus meiner Sicht sagen, zu behaupten, es sei ein Präventivschlag gewesen gegen einen möglicherweise bevorstehenden atomaren Angriff aus dem Iran, ist nur eine von mehreren möglichen Annahmen. Man kann auch zu dem Ergebnis kommen, dass Israel seit Jahren täglich angegriffen wird und das Recht hat, sich dagegen militärisch zur Wehr zu setzen. Und spätestens am 7. Oktober 2023 muss eigentlich jedem klar gewesen sein, dass diese Angriffe stattfinden und dass eine solche militärische Bedrohung äußerst ernst zu nehmen ist. Und deswegen habe ich an der Legitimität und auch an der völkerrechtlichen Legalität dessen, was Israel getan hat, heute keinen Zweifel.
Herr Kollege, Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage.
Vielen Dank. Dann würde ich Ihnen zunächst mal die Lektüre dieses Gutachtens, ich kann Ihnen nachher auch die Nummer noch mal geben, sehr ans Herz legen. Wenn es doch jetzt so ist, dass wir einen Trend haben, dass die regelbasierte internationale Ordnung immer mehr erodiert und wir uns mehr und mehr in eine machtbasierte internationale Ordnung reinbegeben, ist das dann, was Sie mit dem Begriff der Drecksarbeit gemeint haben?
Herr Kollege, das Völkerrecht wird seit einigen Jahren von Signatarstaaten der UN-Charta, von einigen Staaten, die Menschenrechtskonventionen und andere internationale Vertragswerke unterschrieben haben, mit Füßen getreten. Und ich wäre dankbar, wenn wir mit mindestens der gleichen Aufmerksamkeit diese Vorwürfe an diejenigen richten, die diese Konflikte auslösen und die diese Kriege führen. Und ich wäre dankbar von denen, die das zu Recht mit ganz großer Aufmerksamkeit begleiten, mit mindestens einem Teil dieser Aufmerksamkeit auch das bewerten, was tagtäglich an schwersten Kriegsverbrechen in der Ukraine geschieht. Schwerste Kriegsverbrechen, die dort geschehen und die mit nichts zu rechtfertigen sind. Wenn das von Ihnen und anderen hier im Haus in gleicher Weise beurteilt wird, dann sehen wir uns in völkerrechtlichen Fragen sicherlich ein Stück weit näher, als wir es offensichtlich gegenwärtig tun.
In dieser Frage kommt jetzt auch der fraktionslose Kollege Stefan Seidler für den SSW zur Möglichkeit, eine Frage zu stellen.
Vielen Dank, Frau Lindholz. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich habe es eben in meiner Rede angesprochen. Gerade bei uns an den norddeutschen Küsten werden erneuerbare Energien sowohl auf Land als auch auf See zentrale Bausteine für einen erfolgreichen Wasserstoffhochlauf geschaffen. Und damit dieser Hochlauf dann auch gelingt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Industrieabnehmer da eine langfristige Perspektive zur Versorgungssicherheit bieten. Nur so entsteht der nötige Anreiz, dass wir auf Wasserstoff umsteigen. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann könnte es den Wasserstoffhochlauf und die Zukunftsfähigkeit ganzer Industrieregionen bei uns im Norden gefährden, die bereitstehen, da eine zentrale Drehscheibe für die Wasserstoffwirtschaft zu werden. Trotz im Koalitionsvertrag zugesagten Umstellung auf klimaneutralen Wasserstoff plant Ihre Regierung jetzt allerdings Haushaltskürzungen bei der Förderung des Hochlaufs. Und zeitgleich wollen Sie die Finanzierung der Gasumlage künftig mit Mitteln aus dem KTF bestreiten, statt diese Mittel für klimafreundliche Energieformen und den echten Transformationsrohstoff wie Wasserstoff bereitzustellen. Können Sie mir und den Menschen im Norden und den Unternehmen im Norden, die längst vorangegangen sind, erklären, wie das zusammenhängt?
Ja, Herr Kollege, ich kenne einige der Standorte in Ihrem Bundesland sehr gut. Ich sehe mit großem Interesse und auch mit großer Sympathie, in welchem Umfang dort große Windparks entstehen, offshore und onshore. Sie haben in Schleswig-Holstein, anders als in anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland, sehr gute Standorte für solche Anlagen. Und ich unterstütze, wo immer ich das tun kann, auch die dazugehörige Infrastruktur, etwa wenn es darum geht, mit Elektrolyseuren auch Wasserstoffproduktion zu ermöglichen. Wir brauchen dafür allerdings in Deutschland ein weitgehend neues Leitungsnetz, sowohl für die Stromversorgung als auch für die Versorgung mit Wasserstoff. Das ist eine langfristige Aufgabe, der stellt sich die Bundesregierung. Wir stellen dafür auch umfangreiche Mittel zur Verfügung und wir versuchen es auch so auf den Weg zu bringen, dass es wettbewerbsfähige Preise ermöglicht, sodass wir auch aus einer dauerhaften Subvention dessen, was wir alle wollen, nämlich den Umstieg auf Elektrifizierung und Wasserstoffversorgung, nicht auf Dauer angewiesen sind. Das ist das Ziel der Bundesregierung und das verfolgen wir gemeinsam.
Herr Seidler, Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage.
Ja. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie sagen es selbst, wir brauchen ein neues Leitungsnetz. Wir brauchen auch grenzüberschreitende Energienetze und vielleicht auch neue Partnerschaften. Sie nennen das selbst in Ihrem Koalitionsvertrag eine Energieunion. Und die Zusammenarbeit ist natürlich dringend notwendig, um die Industrie zukunftsfähig aufzustellen. Unsere Partner etwa in Holland oder in Dänemark schaffen derzeit wirklich entsprechende Wasserstoffinfrastruktur und Produktionskapazitäten bei sich, mit der Erwartung, dass die Bundesrepublik durch den Hochlauf da dann auch die industrielle Nachfrage nach grünem Wasserstoff herausbildet. Dazu gehört bisher auch wasserstofffähige Gaskraftwerke. Erwartet Ihre Regierung aufgrund des Verzichts zur verpflichtenden Umrüstung auf wasserstofffähige Gaskraftwerke eine geringere Abnahme und an den Transportkorridoren? Und wurde dieses den Partnerländern bereits kommuniziert?
Nein, im Gegenteil, Herr Kollege, wir erwarten einen weiteren Hochlauf der Wasserstoffproduktion und der Wasserstoffversorgung. Wir wissen allerdings auch, dass wir die grundlastfähige Energieversorgung unseres Landes gegenwärtig jedenfalls allein mit Windenergie und Solarenergie nicht sicherstellen können. Deswegen haben wir eine Kraftwerkstrategie in der Bundesregierung entwickelt. Die alte Bundesregierung hat darüber relativ lange diskutiert. Wir haben sie so gut wie fertig. Die Bundeswirtschaftsministerin hat darüber auch mit der Europäischen Kommission gesprochen, weil es hier auch um genehmigungsfähige Beihilfetatbestände geht. Wir suchen im Übrigen die enge Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn, in diesem Falle den Dänen und den Niederländern, damit wir genau da auch eine gemeinsame Strategie entwickeln können. Das ist unsere feste Absicht und auch deshalb bin ich so im intensiven Austausch mit den Regierungschefs etwa von Dänemark und der Niederlande.
Wir kommen jetzt zur dritten Fragerunde, beginnen wieder mit der AfD-Fraktion, Beatrix von Storch.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler. Am Freitag werden wir in diesem Hause drei Verfassungsrichter wählen, wie Sie wissen. Und es gab im Vorfeld darum große Debatten. Ich möchte Sie zunächst fragen, warum Sie als CDU darauf verzichten, genau das Gleiche zu tun, was der linke Teil des Hauses gemacht hat, nämlich Ihren Kandidaten zu blockieren. Sie wollten Herrn Robert Segmüller stellen, der wegen Protestes aus den linken Reihen von Ihnen dann nicht aufgestellt worden ist. Jetzt geht Herr Günther Spinner ins Rennen. Sie sind sozusagen auf die linke Seite zugegangen. Die linke Seite ihrerseits, die SPD, stellt zwei Kandidatinnen, die inakzeptabel sind. Das sagt nicht nur die AfD, das sagen weite Teile der Presse und Sie wissen, das sagen auch weite Teile Ihrer Partei. Warum haben Sie darauf verzichtet, genau das Gleiche mit den Linken zu tun, wie Sie das mit Ihnen getan haben? Warum haben Sie deren Kandidaten nicht blockiert und gesagt, kommt, Freunde, kommt mit etwas, wo wir, die wir wählen können? Ihr wisst, dass diese beiden Kandidaten, mindestens die eine, Frau Brosius-Gersdorf, für uns inakzeptabel ist. Warum haben Sie darauf verzichtet?
Frau Kollegin, wir haben hier auf nichts verzichtet und wir haben auch auf nichts zu verzichten. Es hat in der letzten Wahlperiode die Bemühungen gegeben, Herrn Segmüller zum Richter zum Bundesverfassungsgericht zu wählen. Das war unser Vorschlag. Das hat die grüne Bundestagsfraktion nicht akzeptiert. Deswegen ist es zu einer solchen Wahl in der letzten Wahlperiode nicht mehr gekommen. Wir holen das jetzt nach. Die Nachbesetzung dieses Sitzes am Bundesverfassungsgericht im zweiten Senat ist überfällig. Und deswegen stellen wir einen Kandidaten zur Abstimmung am Freitag, der das Votum des gesamten Bundesverfassungsgerichtes gefunden hat, der vorgeschlagen wird auf der Basis des neuen Verfahrens, aus einer Liste ausgewählt. 15 von 15 Verfassungsrichtern haben diesem Vorschlag zugestimmt. Die beiden weiteren Vorschläge sind von der SPD gemacht worden. Dies entspricht einer Vereinbarung, die wir seit vielen Jahren zwischen den Fraktionen im Deutschen Bundestag haben. Die SPD hat das Vorschlagsrecht. Die SPD hat von diesem Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht. Und das andere ist eine Sache der Bundestagsfraktionen, darüber zu entscheiden, wie die Wahl am Freitag stattfindet. Ich habe hier als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland eine persönliche Meinung öffentlich nicht vorzutragen. Das ist Sache der Parlamentsfraktionen, hier zu einer Entscheidung zu kommen. Ich hoffe, dass sich der Deutsche Bundestag entscheidungsfähig erweist. Denn wenn wir es nicht tun, würde das Recht zur Wahl auf den Bundesrat übergehen. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Wir sollten selbst hier auch stark genug sein, eine entsprechende Mehrheit im Deutschen Bundestag für weitere Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.
Sie haben jetzt noch die Möglichkeit für die Nachfrage.
Ja, selbstverständlich können Sie nicht für das Abstimmungsverhalten Ihrer Kollegen sprechen. Ich frage Sie, ob Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, Frau Brosius-Gersdorf zu wählen, für die die Würde eines Menschen nicht gilt, wenn er nicht geboren ist. Frau Brosius-Gersdorf hat gesagt, dass ein Kind, das 9 Monate alt ist, 2 Minuten vor der Geburt, keine Menschenwürde zukommt. Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, diese Frau zu wählen, wissend, dass vermutlich diese Dame in Kürze über die Abschaffung des 218 abstimmen wird?
Über die Tragweite und die Reichweite von Artikel 1, Satz 1 unseres Grundgesetzes, Frau von Storch, würde ich bei anderer Gelegenheit dann gerade mit Ihnen gerne mal diskutieren. Aber auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort ja.
Der nächste Fragesteller für die SPD-Fraktion ist Thorsten Rudolph.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, eine Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse einzusetzen, die dann auch einen Vorschlag machen soll zu einer grundlegenden Reformierung der Schuldenbremse, mit der dann auch nachhaltig und dauerhaft weitere Investitionen in unser Land möglich werden. Könnten Sie uns den aktuellen Stand innerhalb der Regierung darstellen, wann diese Kommission eingesetzt werden soll, wie der Zeitplan ist und vor allem auch, wie der genaue Arbeitsauftrag aussehen wird?
Herr Kollege Rudolph, spätestens die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023, Sie erinnern sich, das war die Entscheidung über den Klima- und Transformationsfonds und über 60 Milliarden Euro, die außerhalb des regulären Haushalts verausgabt werden sollten, hat es notwendig gemacht, noch einmal über Details dieser Regelung des Grundgesetzes zu sprechen. Ich nenne hier insbesondere das strikte Prinzip der Jährlichkeit und der Jährigkeit von Einnahmen und Ausgaben. Wir haben auch deshalb im Koalitionsvertrag die Einsetzung einer Expertenkommission verabredet, die diese einschlägigen Bestimmungen des Grundgesetzes noch einmal überprüfen soll. Wir haben in der letzten Woche im Koalitionsausschuss verabredet, dass es dazu eine Kommission gibt, die nach den Sommerferien auch in Abstimmung mit den Bundestagsfraktionen besetzt wird. Und der Zeitplan sieht vor, dass wir dann um den Jahreswechsel erste Ergebnisse haben und dass wir dann bis in das Frühjahr des nächsten Jahres hinein hier auch zu Entscheidungen kommen.
Sie haben jetzt noch die Möglichkeit zur Nachfrage.
Ja, Sie haben gesagt, Herr Bundeskanzler, die Expertenkommission soll in Absprache mit den Fraktionen besetzt werden. Die Fraktionen hatten ja darum gebeten, eine enge Einbindung in die Reformkommission. Vielleicht können Sie uns sagen, wie diese Einbindung der Fraktionen gewährleistet werden soll.
Herr Kollege, darüber wird in der Regierung noch gesprochen. Aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen der Bundesfinanzminister, in dessen Federführung auch die Einsetzung dieser Kommission sitzen wird, auf die Fraktionen zukommt und ihnen hierzu konkrete Vorschläge macht.
Und der nächste Fragesteller in dieser Runde ist Konstantin von Notz für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mir geht es um die rechtlichen Grundlagen für die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den deutschen Außengrenzen. Ich weiß, uns beide verbunden in dem Bewusstsein, dass staatliches Handeln an Recht und Gesetz gebunden ist und dass wir die Gewaltenteilung beide achten. Und vor dem Hintergrund hat sich der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Andreas Korbmacher, zu diesen Zurückweisungen und dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin geäußert und hat, ich fasse es mal in einem Satz zusammen, gesagt, bedenke das Ende und Bundeskanzler und Bundesinnenminister sollten doch bitte diesen Beschluss einmal lesen, denn im Eilverfahren ist das Verwaltungsgericht Berlin erst- und letztinstanzlich verantwortlich. So, deswegen frage ich Sie vor dem Hintergrund dieses Beschlusses, wie ist Ihre rechtliche Beurteilung der Zurückweisung an den deutschen Außengrenzen? Wie begründen Sie dieses staatliche Handeln?
Herr Kollege von Notz, das Bundesinnenministerium hat eine ausführliche Auswertung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin vorgenommen. Es hat dazu ja auch öffentliche Stellungnahmen gegeben, unter anderem des von Ihnen zitierten Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichtes. Es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von Stellungnahmen ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht bis hin zu einem ehemaligen Präsidenten am Bundesverfassungsgericht, der die Rechtmäßigkeit dieser Zurückweisungen ausdrücklich unterstreicht. Ich will von meiner Seite aus noch einmal sagen, es ist eine Einzelfallentscheidung, die keine Rechtsbindungswirkung hat für alle anderen Fälle, die zurzeit anstehen. Ich will allerdings auch hinzufügen, wir werden nicht auf Dauer in diesem Modus der Zurückweisungen arbeiten können. Wir wollen das nicht, das will auch der Bundesinnenminister nicht. Wir sind uns einig, dass wir so schnell wie möglich hier zu gemeinsamen europäischen Regeln kommen wollen. Das ist übrigens auch der Wille der polnischen Regierung, die ihrerseits nicht nur an den Grenzen zu Weißrussland, sondern auch an den Grenzen zu Litauen gegenwärtig von diesem Instrument der Zurückweisungen Gebrauch macht, weil es hier neue Fluchtrouten gibt, die über Russland, Belarus, Litauen, Polen bis nach Deutschland reichen. Wir müssen uns dieser illegalen Migration gemeinsam erwehren, und gemeinsam heißt gemeinsam in Europa.
Herr Bundeskanzler, der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts hat sich als aktiver Richter eines höchsten Verwaltungsgerichts geäußert, weil er diese Auffassung, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt, offensichtlich nicht teilt. Und ich gebe Ihnen wirklich noch mal den Ratschlag mit, lesen Sie die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Aber zu dem zweiten Punkt, den Sie ja schon angesprochen haben, die Bundespolizei schiebt 2,8 Millionen Überstunden. Es gibt viele Kündigungen, eine hohe Frustration, wie die Gewerkschaft der Polizei berichtet. Wir haben die Reaktion, den Dominoeffekt jetzt der polnischen Regierung an den Grenzen, das alles zur Ferienzeit. Wir haben Sicherheitslücken wegen der Belastung der Bundespolizei an Bahnhöfen und Flughäfen. Glauben Sie, das ist es alles wert? Oder sehen Sie nicht auch, dass das einfach auch angesichts der Zahlen eine vollkommen unverhältnismäßige Maßnahme ist?
Herr Kollege, ich teile diese in Ihrer Frage zum Ausdruck kommende Einschätzung nicht. Es ist leider notwendig. Wir sind auch nicht allein damit in Europa. Es sind auch andere Mitgliedstaaten, die zu diesem Instrument zum Teil seit Jahren greifen. Ich nenne nur mal die Grenzen zwischen Frankreich und Spanien. Es gibt auch andere Länder, die eine Gefährdung ihrer öffentlichen Sicherheit und Ordnung annehmen bei der sehr großen Zahl der Flüchtlinge. Noch einmal, es ist eine Übergangslösung. Wir suchen nach gemeinsamen, besseren Lösungen. Und ich kann hier sagen, wir sind uns insbesondere mit der polnischen Regierung, auch ich persönlich mit dem polnischen Ministerpräsidenten, darin einig, dass wir hier einen gemeinsamen Weg finden müssen, um diese Migration zu reduzieren und vor allem Migration als Waffe gegen uns, und das ist der Tatbestand, über den wir hier sprechen, Migration als Waffe gegen uns nicht auf Dauer zulassen.
Und der nächste Fragesteller in dieser Runde ist Alexander Thom für die Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich kann da nahtlos dran anschließen, an das vorangehende Thema. Wir sehen uns heute schon einer russischen Aggression ausgesetzt hier in Deutschland mit Bedrohung unserer Sicherheitslage, auch durch Cyberangriffe, durch Desinformationskampagnen, durch Bedrohung unserer kritischen Infrastruktur, ja, und eben auch durch Flucht als hybride Kriegsführung. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt 1,5% des Bruttoinlandsproduktes auch für weitere verteidigungsrelevante Ausgaben bereitstellen können und damit auch den Zivilschutz und die Sicherheit unserer Bevölkerung im Innern zu erhöhen. Deswegen meine Frage an Sie, wie bereitet sich Deutschland hier weiter darauf vor? Steigern wir insbesondere auch die Resilienz bei unserer Bevölkerung, damit der russischen Aggression auch im Innern zu begegnen?
Vielen Dank, Herr Kollege, für diese Frage. Sie gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir in den Arbeiten um die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates sehr weit vorangekommen sind. Dieser Nationale Sicherheitsrat soll ja genau das leisten, nämlich eine umfassende Analyse von Bedrohungen, weit mehr als nur von militärischen Bedrohungen. Er soll umfassend auch die Einbeziehung der Länder und der Gemeinden, der sogenannten Blaulichtorganisationen, also des Zivilschutzes und des Bevölkerungsschutzes, in die Stärkung der Widerstandsfähigkeit unseres Landes gegen jedwede Form der Bedrohung. Und vielleicht ist es für uns alle notwendig und richtig, jedenfalls wenn Sie die Einschätzung so teilen, dass wir der Bevölkerung ohne Übertreibung, aber auch ohne Beschönigung noch einmal sehr klar und deutlich die Lage beschreiben, in der wir sind. Es ist eben nicht nur ein militärischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist der Versuch der vollständigen Destabilisierung unserer politischen Ordnung mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen und die wir bisher in dieser Form nicht kennengelernt haben. Auch das ist eine Aufgabe der Bundesregierung, dass wir hier Aufklärungsarbeit leisten und dass wir auch der Bevölkerung sagen, wogegen wir uns denn schützen müssen.
Herr Kollege, Sie haben noch die Möglichkeit zur Nachfrage.
Ja, herzlichen Dank. Die Bedrohung macht natürlich an unseren Grenzen auch nicht halt. Wir sind hier eingebunden in die Europäische Union und natürlich auch in die NATO. Deswegen meine Nachfrage, wie bereiten wir uns gemeinsam mit unseren Partnern weiter vor, die Katastrophenresilienz und die zivile Verteidigung zu verbessern?
Na, Sie sehen an den Ereignissen der letzten Tage und Wochen, dass solche Bedrohungen nicht an Ländergrenzen halt machen, sondern dass es Bedrohungen sind, die uns alle betreffen, ganz gleich, wo wir leben, ganz gleich, wo wir arbeiten. Sie bedrohen vor allem die politische Ordnung des Kontinents, auf dem wir leben und auf dem wir das große Glück haben, zu leben. Unterschätzen wir nicht, was diese subversiven Bedrohungen zum Beispiel unserer Nachrichten, unserer Informationsquellen, was diese Bedrohungen auch machen mit der Bevölkerung. Deswegen, glaube ich, stehen wir hier erst ganz am Anfang dessen, was wir tun müssen. Da ist viel auf nationaler Ebene zu leisten, sehr viel auch für die Länder und die Kommunen. Aber das Ganze geht eben auch wiederum nur, wenn wir uns in der Europäischen Union gut miteinander abstimmen. Und auch in diesem Zusammenhang bin ich ausgesprochen dankbar, dass Großbritannien bereit ist, an dieser Arbeit Kontinentaleuropas mitzuwirken. Gerade auf der nachrichtendienstlichen Ebene, in vielen anderen Bereichen brauchen wir die Briten. Es geht nur zusammen.
Und der abschließende Redner sowohl in dieser Fragerunde als auch in dieser Fragestunde ist Mike Brückner für die Fraktion Die Linke.
Herr Bundeskanzler, es wurde ja jetzt in den letzten Tagen viel über die Beflaggung auf dem Reichstagsgebäude zum CSD, aber auch zu Ihrer Zirkuszeltäußerung in Bezug auf die queere Community gesprochen. Ich habe Sie dazu ja auch ziemlich hart kritisiert, aber lassen wir uns heute über konkrete Probleme sprechen. Wir wissen, dass queere Jugendliche ein eklatant erhöhtes Suizidrisiko haben. Was tun Sie konkret dafür, dieses zu senken?
Ich will es vielleicht noch einmal darauf hinweisen, dass die Bundestagspräsidentin angeordnet hat, dass es hier am 17. Mai, also an dem Tag, der gemeinhin als der Tag angenommen wird, wo wir für queere Menschen ein besonderes Zeichen setzen wollen, dass an diesem Tag auch auf dem Reichstag oder vor dem Reichstag diese Regenbogenflagge weht. Also es bleibt dabei, dass der Reichstag, das Reichstagsgebäude, der Deutsche Bundestag, der hier seinen Sitz hat, an diesem Tag auch klar Flagge bekennt, um es einmal auch im übertragenen und direkten Sinne so zu sagen. Ansonsten wird die Bundesregierung alles tun, um die Bedrohung dieser Menschen auch abzuwenden. Wir haben ja auch schon in der vergangenen Wahlperiode über die Verschärfung der Strafnormen entschieden. Das sind keine Kavaliersdelikte. Das ist ungeeignet für billige Witzchen. Das sind Dinge, die den Lebensalltag dieser Menschen betreffen. Und nehmen Sie es mir bitte auch persönlich ab. Ich habe das auch in meiner eigenen Partei genauso auf den Weg gebracht, mit der Anerkennung auch einer entsprechenden Organisation. Wir tun alles, um Menschen, die queer sind, ein gutes und auch ein sicheres Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Ich stehe auch persönlich dafür ein, dass das so ist und dass das auch besser wird. So wie es gegenwärtig ist, kann es mit den vielfältigen Bedrohungen nicht bleiben.
Herr Kollege, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit zur Nachfrage.
Sie haben leider überhaupt gar nicht auf meine Frage geantwortet. Ich habe dazu gefragt, was tun Sie, um das Suizidrisiko, was erhöht ist bei queeren Jugendlichen, zu verringern. Dazu haben Sie nichts gesagt, deswegen noch eine andere Frage. Was sagen Sie einem queeren Jugendlichen, der angesichts unserer gesellschaftlichen Debatte so verzweifelt ist, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht? Meinen Sie, diese Debattenverschiebung, zu der auch Sie beitragen und beigetragen haben, hilft diesen jungen Menschen?
Also mit aller gebotenen Zurückhaltung, Herr Kollege, aber ich weise das entschieden zurück, was Sie hier mir gerade persönlich unterstellen. Wir wollen die Hilfsangebote für Menschen, die diese Probleme haben, vergrößern. Ich will allerdings auch noch einmal darauf hinweisen, der Bund kann und darf auch nicht alles lösen. Vieles davon, was wir tun wollen, liegt auch in der Verantwortung der Gemeinden, liegt in der Verantwortung der Länder. Das ist hier eine gemeinsame Kraftanstrengung, die wir unternehmen wollen. Das tun wir. Und ich werde auch an meiner persönlichen Haltung hierzu keinen Zweifel lassen, selbst wenn ich in solchen Fragen eine Unterstellung heraushöre, die ich aber noch einmal klar zurückweise. Das ist nicht meine persönliche Haltung zu diesem Thema.
Damit beende ich jetzt die Befragung und wir setzen die Haushaltsberatungen fort. Ich bitte Sie entsprechend, die Plätze zu wechseln. Wir kommen jetzt dann zum Geschäftsbereich.